Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Erstmals seit 2 Jahren haben Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin wieder miteinander telefoniert. Scholz habe Putin aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und Truppen zurückzuziehen, hieß es aus dem Kanzleramt. Demnach bekräftigte Scholz Deutschlands Unterstützung für die Ukraine. Dem Kreml zufolge stellte Putin erneut Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen. Aus der Ukraine kam Kritik. Das Gespräch untergrabe Bemühungen, Putin international zu isolieren, sagte Präsident Zelensky. Nachgefragt bei Markus Preis in Berlin, warum wollte Kanzler Scholz das Gespräch gerade jetzt führen?
Nun ja, er hat ja schon mehrfach angekündigt, dass er wieder mit Putin telefonieren will. Auch bei uns in der ARD hat er das getan. Und der Zeitpunkt war auch relativ klar, nämlich nach den US-Wahlen, aber vor dem G20-Treffen in Brasilien kommende Woche. Da kommen Präsidenten, Regierungschefs vieler wichtiger Länder zusammen, auch die zum Beispiel aus China und Indien. Und man wird dort über die Ukraine sprechen. Direkt davor mit Putin telefoniert zu haben, ist da nicht uninteressant. Der konkrete Termin für das Telefonat heute Nachmittag soll übrigens am Mittwoch beim Kreml angefragt worden sein, dem Tag, als Scholz im Bundestag gesprochen hat über das Ende seiner Koalition.
Und wie viel Wahlkampf steckt in dem Vorgehen von Scholz?
Ich denke, diese Frage wird jetzt bei allem gestellt werden, was Olaf Scholz von jetzt an macht. Und die Antwort wird jedes Mal lauten, selbstverständlich steckt da auch Wahlkampf drin. Immerhin hat Olaf Scholz ja auch im Europawahlkampf versucht, als Friedenskanzler sich in Szene zu setzen. Den Wählern, auf die das zielte, dürfte das Telefonat heute sicher gefallen. Aber man muss auch sagen, Scholz hat in dem Telefonat das gesagt und getan, was seit Beginn des Krieges seine Linie ist, was er für seine Verantwortung hält. Also es gibt jetzt keine völlig andere Linie, nur weil Regierung geplatzt ist und der Wahlkampf gestartet.
Dankeschön, Markus Preis in Berlin. Und gleich weiter zu Ina Ruck nach Moskau. Welche Reaktionen auf das Telefonat gibt's aus dem Kreml?
Naja, die Meldung über dieses Telefonat kam hier eben in den Hauptnachrichten erst nach 10 Minuten an Platz 5 etwa. Und sie begann mit dem Satz, Scholz hat Putin angerufen. Man betont das hier also sehr, dass es eine deutsche Initiative da war, dass man sich hat bitten lassen. Und Putin habe gesagt, dass er natürlich offen für Verhandlungen sei, sei er immer gewesen. Die Bedingungen lägen hier auf dem Tisch, nämlich man müsse die neuen territorialen Realitäten akzeptieren. Soll heißen, Putin will nach wie vor die 4 besetzten Gebiete, die er gar nicht vollständig kontrolliert, also komplett. Es soll also auch heißen, dass er da seine Position nicht geändert hat.
Könnte das denn der Auftakt zu weiteren Gesprächen sein?
Also man hat ja auch betont, dass es natürlich Meinungsverschiedenheiten gegeben habe, auch große, dass man aber vereinbart habe, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und man hat dann gleich nachgeschoben, man habe auch erwähnt, dass Russland, sollte es Deutschland sich anders überlegen, gern wieder Gas liefern könnte. Allerdings hat man nicht dazu gesagt, dass es ja Russland war, die damals die Lieferungen noch vor den Sanktionen eingestellt haben. Es wird aber ganz deutlich, dass Russland einerseits in Sachen Ukraine offenbar seine Position nicht ändert, aber andererseits ein großes wirtschaftliches Interesse hat an Kontakt.
Danke nach Moskau. Ina Ruck. Russland will seine Gaslieferungen nach Österreich von morgen an stoppen. Das teilte das österreichische Energieunternehmen OMV mit. Hintergrund ist offenbar ein Rechtsstreit mit dem russischen Versorger Gazprom. Die Internationale Handelskammer hatte OMV Schadensersatz in Höhe von 230 Millionen Euro zugesprochen. Das Unternehmen hatte daraufhin angekündigt, künftige russische Gaslieferungen so lange als bezahlt anzusehen, bis die Summe aufgebracht ist. Österreich gehört zu den wenigen Ländern in der EU, die noch Gas aus Russland beziehen. Kanzler Nehammer erklärte, es seien ausreichend Reserven im Land vorhanden. Bundeskanzler Scholz will in den kommenden Wochen noch Entlastungen für die Industrie durchsetzen. Das kündigte er nach einem erneuten Treffen mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und großen Unternehmen an. Unter anderem sollen die Unternehmen rasch bei den Stromkosten entlastet werden. Diese und andere Maßnahmen müssten allerdings vom Bundestag verabschiedet werden, indem die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr hat. Die Industrie klagt seit längerem über die hohen Energiepreise in Deutschland.
Stefan Weber ist Geschäftsführer einer Gießerei in Kaiserslautern. Hier gibt es 370 Mitarbeiter. Der Betrieb kämpft mit hohen Stromkosten. Die Preise schwanken im Verlauf des Tages. Nur wenn der Preis an der Strombörse fällt, kann hier noch kostendeckend produziert werden.
Es gibt eben Zeiten, dass der Strom so teuer, insbesondere in den Abendstunden, da lohnt es sich nicht mehr zu produzieren, da müssen wir aus der Produktion rausgehen.
Gearbeitet wird deshalb nur noch in der Früh- und Nachtschicht. Dann ist Strom günstiger, weil die Nachfrage geringer ist. Jetzt im Herbst erzeugen die Erneuerbaren nur wenig Strom. Das treibt die Preise zusätzlich, verschärft das Auf und Ab an der Strombörse. Die Belegschaft muss sich anpassen.
Dieses Hickhack, was jetzt ist, Strompreise rauf, Strompreise runter, gab es vorher nicht, ist natürlich auch eine enorme Belastung für die ganze Belegschaft.
Industriestrom ist in Deutschland fast doppelt so teuer wie in Frankreich. Die USA oder China sind für Firmen noch günstiger. Viele Verbände warnen deshalb vor einer Abwanderung von Betrieben.
Mit jeder Produktion, die wir in Deutschland verlieren, verlieren wir Arbeitsplätze, verlieren wir Ausbildungsplätze, verlieren wir Steuereinnahmen, verlieren wir Einnahmen für die Sozialkassen. Und das sind dann eben Wohlstandsverluste.
Wegen der hohen Strompreise hat die Gießerei bereits Aufträge verloren, Arbeitsplätze abgebaut. Der Betrieb fordert, jetzt Netze und Speicher rasch auszubauen für dauerhaft niedrigere Preise.
Zweimal haben CDU und SPD in Sachsen schon gemeinsam regiert. Ein drittes Bündnis wird nun immer wahrscheinlicher. Auf einer Pressekonferenz in Dresden kündigten die beiden Parteien heute an, in Koalitionsgespräche einzutreten. CDU und SPD haben keine Mehrheit im Landtag. Sie streben aber eine Minderheitsregierung an, sind also auf Unterstützung im Parlament durch andere Parteien angewiesen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte gemeinsame Sondierungen mit CDU und SPD abgebrochen.
Bis vor kurzem hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer eine Minderheitsregierung ausgeschlossen. Jetzt wollen CDU und SPD genau diese durch Koalitionsverhandlungen erreichen. Kretschmer wirbt heute für einen neuen sächsischen Konsultationsmechanismus.
In Zukunft soll es so sein, dass Vorschläge und Gesetzesentwürfe der sächsischen Staatsregierung schon vor der eigentlichen Parlamentsbefassung dem Sächsischen Landtag übermittelt wird und dass alle Abgeordneten, alle Fraktionen und auch alle Gruppen, die es möglicherweise gibt, sich auf diesen Vorschlag beziehen können, eigene Vorschläge entwickeln können.
Also eben die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, über die Sache um Mehrheiten zu werben. Und das ist eine Einladung an alle demokratischen Parteien im Sächsischen Landtag.
Es ist nicht nur eine Einladung. Kretschmer braucht Stimmen der anderen, um Gesetzesvorhaben umzusetzen und sich wieder zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. CDU und SPD kommen zusammen auf 51 Sitze im Landtag. Nötig sind 10 mehr. Eine Kooperation mit der in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD schließt Kretschmer aus. Die Fraktion bezeichnet die Pläne heute als, Zitat, Verhöhnung des Wählerwillens. Es kommt auf die Grünen an, die Linkspartei oder vor allem das Bündnis Sarah Wagenknecht, das allein 15 Stimmen hat.
Unsere Stimmen gibt es nicht umsonst, sondern wir stellen die Bedingung, dass es hier im nächsten Haushalt nicht zu Kürzungen gerade im Sozialbereich kommen wird. Und natürlich, dass die irreguläre Migration und das Thema Investitionen in die Zukunft angegangen werden.
Binnen 4 Monaten nach der ersten Sitzung des neuen Landtags muss in Sachsen ein Ministerpräsident gewählt werden, sonst stehen Neuwahlen an. Die Frist endet Anfang Februar.
Gut 3 Monate vor der Bundestagswahl wollen sich die Grünen neu aufstellen. Auf einem Bundesparteitag in Wiesbaden soll ein neuer Vorstand gewählt und Robert Habeck zum Spitzenkandidaten gekürt werden. Das Treffen dauert bis Sonntag und war schon vor dem Bruch der Regierungskoalition geplant worden. Das Aus der Ampel ist auch eines der Themen bei einer Debatte am Abend.
Es gibt sie noch, die vertrauten Bilder von grünen Parteitagen. Gestrickt wird hier aber nicht an Socken, sondern an der Ausrichtung der Partei für den anstehenden Wahlkampf. Der Weg dahin, auch ein Abschied, unter Tränen, mitten in einer Krise.
Passt mir auf diese Partei auf, passt mir auf diesen Laden auf, weil sie wird so sehr gebraucht wie noch nie.
Man habe viel gemeinsam geschafft. Morgen wird auch seine Co-Vorsitzende Ricarda Lang verabschiedet. Die Nachfolger, die Robert Habeck unterstützen sollen, werden danach gewählt. Rückenwind bekommt Habeck hier, auch von der Basis.
Ich habe sogar ein Armband hier, guck mal, Kanzler-Ära. Deswegen bin ich Team Robert.
Es gibt auch kritischere Stimmen.
Ich glaube, dass weniger die Personen die wichtige Rolle spielen, sondern ob wir eigentlich mal Schritte zum Frieden gehen und zur Deeskalation. Und das ist egal, wer das macht.
Kritik auch naturgemäß von der Grünen Jugend, deren Vorstand zuletzt sogar aus Protest zurückgetreten war. Die neuen Vorsitzenden stellen sich nun ebenfalls hinter Habeck.
Ich habe vor allem das Gefühl, dass die Grünen ehrlich auf unsere Positionen eingehen und dabei ganz viele von unseren Punkten, wo wir auch unzufrieden sind, vielleicht mit dem bisherigen Kurs in der Neuaufstellung, in der inhaltlichen Neuaufstellung dieser Partei, sozialeren Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit umsetzen wollen.
Von diesem Parteitag soll eines hervorgehen. Wir sind uns einig und wir stehen hinter Robert Habeck. Auch vor der Grünen Jugend muss sich der Kanzlerkandidat, der so ja nicht genannt werden möchte, nicht mehr wirklich fürchten. Die Grünen haben aber noch einen Vorteil. Der Zeitpunkt für den Parteitag, der schon lange feststand, hätte nicht besser sein können. Sie bereiten sich jetzt schon auf den Wahlkampf vor und sind an dieser Stelle der politischen Konkurrenz voraus.
Donald Trumps Vertrauen genießt er schon länger. Robert F. Kennedy Jr., ein Neffe des getöteten Ex-Präsidenten John F. Kennedy. Jetzt soll er Gesundheitsminister werden, eine Personalie, die viele im Land schockiert. Kennedy gilt als Impfgegner und machte immer wieder mit Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam. Der künftige Präsident Trump erklärte, viel zu lange seien Bürger in Gesundheitsfragen getäuscht worden. Kennedy solle Amerika wieder gesund machen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat grünes Licht für eine neue Alzheimer-Therapie gegeben. Zum ersten Mal soll ein Wirkstoff zugelassen werden, der nicht nur die Symptome behandelt, sondern die Ursache der Krankheit bekämpft. Die Hersteller versprechen, damit den Verlauf von Alzheimer zu verlangsamen. Allerdings wirkt die Behandlung nur ganz am Anfang der Erkrankung und ist wegen ihrer Nebenwirkungen nur für wenige Patienten geeignet.
Es beginnt oft mit Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit. Alzheimer. Im Gehirn lagern sich Eiweiße ab. Diese führen vereinfacht gesagt zu Verklumpungen und am Ende sterben Nervenzellen. Jetzt gibt es zum ersten Mal ein Medikament, das diesen Prozess verlangsamen kann.
Das, was Alzheimer ausmacht, das Zusammenklumpen von dem Beta-Amyloid, einem Eiweiß im Gehirn, das wird rausgewaschen aus dem Gehirn und das führt dazu, dass die Patienten deutlich langsamer in ihrer Demenz voranschreiten.
Da einige Patienten in den Zulassungsstudien Nebenwirkungen zeigten, ist der Wirkstoff Lecanemab nur unter Auflagen in der EU zur Zulassung empfohlen. Nur Patienten im Frühstadium von Alzheimer sollen das Medikament bekommen. Außerdem soll es nicht verabreicht werden, wenn es eine bestimmte genetische Vorbelastung gibt. Und auch wer blutverdünnende Medikamente nimmt, soll Lecanemab nicht bekommen. Etwa 400.000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an einer Demenz. Mehr als 40.000 von ihnen könnten von dieser neuen Behandlung profitieren.
Das ist natürlich ein echter Meilenstein, wenn man plötzlich den Menschen anbieten kann, wir können diese Erkrankung zwar noch nicht heilen, wir können sie auch nicht stoppen, aber wir können sie zumindest so abbremsen, dass sie noch einige gute Jahre haben. Und das ist wirklich für uns eine ganz tolle Entwicklung.
Das neue Medikament ist also kein Durchbruch für alle Alzheimer-Patienten, sondern eine Hoffnung für einige.
Für die deutsche Fußballnationalmannschaft stehen in diesem Jahr noch zwei Pflichtspiele an, beide in der Nations League. Bevor es kommende Woche gegen Ungarn geht, tritt die Mannschaft morgen in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina an. Heute wurde noch mal trainiert.
Als Überraschungsgast beobachtet heute Marc-André Ter Stegen das Abschlusstraining. Der am Kreuzband verletzte Torhüter besucht seine Kollegen für 2 Tage. Sein Vertreter morgen Abend in Freiburg wird Oliver Baumann sein. Die Nummer 1 der TSG Hoffenheim erwartet eine schwere Aufgabe gegen Bosnien und Herzegowina.
Sie sind einfach wahnsinnig gefährlich und ich denke, die Bosnier können auch sehr emotional dann auch sein. Wo wir einfach aufpassen müssen und ein solides Spiel machen müssen.
Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auf den wiedergenesenen Florian Wirtz zurückgreifen, der zu Wochenbeginn noch unter einem Infekt litt. Ob er von Anfang an gemeinsam mit Jamal Musiala auf dem Platz stehen wird, ist allerdings noch offen. Unabhängig davon sind 3 Punkte eingeplant.
Bosnien hat natürlich ein bisschen mehr Druck, ergebnistechnisch. Kann schon sein, dass sie ein bisschen anders auftreten. Weiß ich nicht genau, ob sie wieder so tief stehen, aber über große Phasen. Vielleicht bestimmen schon wir dann auch viel, wie der Gegner agieren kann und agieren wird.
Ziel ist es, in den beiden letzten Länderspielen des Jahres den positiven Trend fortzusetzen. Schließlich kassierte die DFB-Elf 2024 nur eine Niederlage und insgesamt nur 9 Gegentreffer in den bisherigen 13 Partien. Vor der Abreise nach Freiburg gab es noch ein paar Selfies für die Fans in Frankfurt. Mit einem Sieg über Bosnien und Herzegowina würde das deutsche Team als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League einziehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 16. November.
Morgen bleibt das Wetter meist noch ruhig. Im Norden kündigt sich der Wetterwechsel bereits an. In der Nacht Hochnebel. Am ehesten an den Küsten nieselt es mal. Auch am Tag ist es vielerorts bedeckt, im Verlauf im Süden häufiger Sonne, sonst mitunter Lichtblicke. An der Nordsee kommen Regen und Wind auf. In der Nacht im Norden und Nordwesten 10 bis 6 Grad, sonst wird er darunter. Am Tag 2 Grad bei Dauernebel, 12 Grad auf Sylt. Die Aussichten. Am Sonntag breiten sich von Nordwesten Regenwolken aus. In den Höhenlagen der Mittelgebirge geht der Regen in Schnee über. An der Nordsee Graupelgewitter. Am Montag Regen- und Graupelschauer, in den Bergen Schneeschauer. Dabei ist es recht windig. Am Dienstag weiterhin unbeständig mit Regen. Im östlichen Bergland und im Norden auch Schneeregen. Sehr windig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmar gehen wir der Frage nach, warum der Bundeskanzler gerade jetzt mit Wladimir Putin telefoniert hat. Und es geht um das neue Team von Donald Trump, nur bizarr oder auch gefährlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.